Das kann ich wirklich unterschreiben. Gott ist gut und er sucht uns. Viele von uns hat er ja schon gefunden, aber unsere Suche ist ja auch nicht am Ende. Wir suchen ja immer weiter, Gott zu erkennen. Unser Bibeltext heute steht im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich möchte gleich zu Anfang mal ein Buch empfehlen. Das hat unser Bruder Hans-Peter geschrieben. Ich habe gesehen, wir haben leider nur noch 16 Exemplare. Er in mir und ich in ihm. Ich habe einiges daraus entnommen. Und es gibt auch eine CD dazu, die müsst ihr dann bei Anke bestellen. Und ich habe immer von den Predigten von Hans-Peter sehr profitiert, bis heute. Und wir alle, die hier vorne stehen, die benutzen ja Kommentare, was hat der dazu gesagt, nicht? Und gucken in die Übersetzungen, die vielen verschiedenen Übersetzungen. Und das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Zu forschen, wer ist Gott, wie ist Gott, wie steht das in dieser Übersetzung, kann man das auch anders übersetzen und Gott so immer mehr in uns aufzunehmen. Gott ist gut und er möchte uns seine Güte mitteilen und auch heute Morgen. Ja, ich nehme auch ein bisschen Bezug auf die Predigt von Hans-Peter. Ich habe auch einige Gedanken davon übernommen. Hört mal, was ich denn daraus gemacht habe. Bleibet in mir. Und ich kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ich kann nicht gleichzeitig im Auto sitzen und gleichzeitig in irgendeinem Museum sein, mir was angucken. Ich kann immer nur an einer Stelle sein. Entweder ich bin in Christus, was ist jetzt die Alternative? Ich bin nicht in Christus und dann bin ich in mir selbst. Da merken wir schon, wenn wir in uns selbst sind, dann sind wir auf uns selbst angewiesen. Auf unsere vermeintlichen Fähigkeiten. Dann müssen wir gucken, was habe ich gelernt, wie viel Geld habe ich noch auf dem Konto und so weiter und so weiter. Welche Bildung habe ich? Komme ich damit zurecht? Man kommt damit wohl zurecht. Aber Christus, in Christus sein, wenn ich auf diese Dinge, die ich gerade nannte, meine Fähigkeiten, meine Intelligenz, meine Versicherungen, wenn ich darauf allein vertraue, dann lebe ich mein eigenes Leben. Ich lebe dann nicht das neue Leben, von dem die Bibel spricht. Gott wird uns ein neues Leben schenken. Und dieses neue Leben, das beginnt ja, wenn wir Christus das erste Mal in uns aufgenommen haben. Das ist bei jedem ganz anders. So verschieden, wie Gott wirkt. Und in dem Augenblick, wenn wir Christus aufnehmen, ihn als Herrn und Erlöser akzeptieren, oh, das ist ein schlechtes Wort, ist ja mehr als akzeptieren. Ich will, dass Jesus Christus mein Herr ist in allen Bereichen meines Lebens. Wenn ich ihn so annehme und mein altes Leben ablege, dann bin ich in Christus. Und hören wir mal, welche ernsten Worte Jesus sagt, wenn jemand nicht in ihm bleibt. das lesen wir in Vers 6, Kapitel 15. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Das ist ein ernstes Wort und deswegen lasst uns sehen, lasst uns erkennen zuerst einmal die Güte Gottes, mit der er uns sucht. Lasst uns noch einmal beten. Herr, du rufst Menschen zu dir. Du rufst sie zu dir, damit sie ganz dich lieben, dich kennenlernen, deine Güte, deine Wahrheit, deine Gerechtigkeit, deine Liebe. Schenke doch heute, dass wir ganz neu einen Blick darauf gewinnen, was es bedeutet, in dir zu sein und du in uns. Amen. Wie kommen wir in Christus hinein? Sagte ich ja gerade schon, durch die Annahme von Jesus Christus. Damit beginnt es. Und wer Christus angenommen hat, lässt sich auch taufen. Das ist der logische Schritt. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich gehöre ganz Jesus Christus. Ich lebe nicht mehr mein Leben, wie ich es vor meiner Bekehrung lebte, sondern ich lebe das Leben Jesu Christi. Und wir haben das bekannt. Wir haben das bekannt. Alle haben diese Dinge, die ich gerade genannt habe, bekannt, als sie sich haben taufen lassen. Und als wir uns haben taufen lassen, da sind wir mit Christus gestorben. Darüber habe ich gestern Nacht nochmal so nachgedacht, was das eigentlich heißt. Ich bin mit Christus gestorben. Ich komme zurück auf die Taufe. In der Taufe werden wir zusammengewachsen mit Christus. Und da steht so ein griechisches Wort, das heißt wirklich zusammengewachsen, wie in der Natur Dinge zusammenwachsen können. Wir sind mit Christus zusammengewachsen. Und zwar zum einen am Kreuz mit Christus zusammengewachsen. Er ist am Kreuz gestorben. Und wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, dann sind wir ja mitgestorben. Und zwar unsere ganze Sünde, unser ganzes Sein als Sünder ist mitgestorben, mit dem Christus. Das steht in Römer 6. Ich lese das nochmal vor, damit ihr nicht denkt, ich habe hier eigene Gedanken. Es steht tatsächlich in der Schrift. Da schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind, hier ist das schöne Wort, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit der seiner Auferstehung sein. Und diese Auferstehungskraft, die haben wir dann, wenn wir sozusagen aus dem Taufbecken wieder herauskommen. Der Gestorbene bleibt unten. Luther hat mal gesagt, aber ich mag das Wort jetzt gar nicht aussprechen, die Sau kann schwimmen. Wir müssen also diesen alten Menschen, der immer noch in uns, wie soll ich das sagen, das kann man ganz schlecht beschreiben, immer noch wieder hochkommt mit Stolz, Eifersucht und ich weiß nicht was, Geltung, Geltungssucht, den müssen wir immer wieder ersäufen. Ja? Und wenn jemand in Christus ist, und wie wir es gerade gehört haben, in Christus sind wir durch den Glauben an Jesus Christus und in der Taufe sind wir mit ihm zusammengewachsen. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wie ein Keim hat Gott dieses neue Leben in uns hineingelegt. Und dieser Keim, der braucht natürlich Nahrung. Der muss in einem bestimmten Umfeld bleiben. Und es ist absolut wichtig, dass wir mit unserem neu geschenkten Leben in Christus bleiben. Außerhalb von ihm haben wir das alles nicht. Es geht zunächst einmal gar nicht so um uns selbst. Es geht um Christus, um Jesus Christus, dass er groß gemacht wird durch unser Leben und dass wir Frucht bringen für Gott. Dafür sind wir hier. Das ist unser Auftrag. Wir, die wir verwandelt sind zu neuem Leben, sollen auch neues Leben bei anderen erbitten, erflehen, dass auch sie zu neuem Leben herankommen. Manche werden ja auch abgeschreckt, wenn man ihnen sagt, du musst dein ganzes Leben Jesus geben, alles komplett. Was bleibt denn da noch von mir übrig? Kann ich dann auch noch etwas machen? Ja, keine Sorge, du kannst noch ganz viel machen. Aber es gibt Hinderungsgründe. Da kam nämlich ein Oberster der Juden, der war zu Jesus gekommen. Und er ist sogar vor ihm auf die Knie gefallen und hat gesagt, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben ererbe? Dieser Mensch hatte sich sehr bemüht, die Gebote Gottes einzuhalten. Also der hat gefastet, der hat den Zehnten gegeben, der war ständig im Tempel. Und trotzdem hat er gespürt, irgendwie fehlt mir da noch was. Könnte da noch was fehlen? Ich will mich mal bei Jesus erkundigen. Er war sehr religiös. Als Jesus ihn am Ende des Gespräches aufforderte, alle seine Besitztümer zu verkaufen, das Geld den Bedürftigen zu geben und dann zu kommen und Jesus nachzufolgen, da wurde er tief traurig und ging davon, denn er hatte viele Besitztümer. Es geht hier nicht um Geld, auch, aber es geht auch noch um andere Besitztümer. Ich denke jetzt sofort an Paulus. Was war das für ein intelligenter, kluger Mann? Und wie kannte der sich in der Bibel aus, im Alten Testament? Er war ein Pharisäer von einer ganz strengen Sorte. Das war doch ein Reichtum. Als er aber dann Jesus kennenlernte, dann hat er das alles weggeschmissen. Er sagte, all das ist Dreck. Wenn ich Jesus sehe, kann ich das alles vergessen. Ja, dann gibt es noch Menschen, die sich nicht entscheiden können, ganz mit Jesus zu gehen. Sie denken, sie kriegen dann Nachteile. Was denken dann die anderen von mir? Was denkt mein Chef von mir? Meine Arbeitskollegen? Was denkt meine Familie von mir, wenn ich jetzt ganz Jesus nachfolge? Und da kann es auch manchmal Herausforderungen geben. Ich denke jetzt an unsere Schwester Aukje, Sozialarbeit studiert, ne? Joe? Ja. Und hätte dann auch einen Job bekommen, einigermaßen gut bezahlt, Sicherheit. Die hatte aber im Herzen etwas ganz anderes zu tun, Jesus Christus den Kindern zu bringen in armen Ländern. Die Eltern hatten gesagt, das geht gar nicht. Wofür entscheiden wir uns dann? Da sagt der Herr Jesus, Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Du kannst dankbar sein, wenn du gläubige Eltern hast und sie dich auch im Sinne der Bibel erzogen haben. Aber den letzten Schritt, da können sie dir nicht helfen. Den musst du selber gehen. In Christus zu sein, kannst du mal das Bild bitte machen? In Christus zu sein, da habe ich von Hans-Peter sowas übernommen. Er hatte einen Pfirsich, ich hatte keinen Pfirsich zu Hause, aber ich hatte eine Avocado. Habe ich dann aufgestellt. In ihm, in Christus zu sein, bedeutet ganz von Christus umgeben zu sein. Wie der Same, das ist das Mittelteil dieser Tischtennisball, wie der Same eine Avocado vom Fruchtfleisch und der schützenden Schale ganz umgeben ist, so sind wir in Christus geborgen und geschützt. Wir dürfen teilhaben an seiner Freude und Herrlichkeit, an seinen Segnungen und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, auch an seinen Leiden. Auch an seinen Leiden dürfen wir teilhaben. Und das wird uns sehr freuen, wenn das der Fall ist. Die ersten Christen haben sich gefreut, als man ihnen ihr Eigentum weggenommen hatte. Die sind nicht zur Polizei gelaufen, die gab es damals auch noch nicht. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Alles. Wir haben alles in Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, damit wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Nicht mehr ich, sondern Christus allein soll der Baumeister und Bestimmer meines Lebens sein. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Das finde ich stark. Unser Leben ist mit dem Christus verborgen in Gott. Da sind wir wirklich sicher. Einmal die harte Schale, die kann man ja so ein bisschen sehen, damit keine Parasiten und sonst was da rankommen. Und dann auch noch der Christus. Wir sind in dem Christus, mit dem Christus, in Gott geborgen. Das kann man doch genießen. Aber es ist auch nicht so, dass wir nur am Genießen sind, sondern es ist auch Kampf, es ist auch Leiden, es erfordert auch Entscheidungen, die schwer sind. Wenn wir aber wüssten, wie lieb und gut und freundlich und barmherzig unser Herr mit uns umgeht, würden wir alles loslassen. Wir würden alles loslassen, was uns hindern will, um in ihm auch zu bleiben. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. In Christus sind wir frei von aller Schuld und Anklage. Nichts Verdammliches ist mehr an uns zu finden. Hört sich ja komisch an, als wenn wir überhaupt nicht mehr sündigen würden, nicht? Aber lass uns das mal so einfach mal auf uns wirken lassen. In Christus, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das steht in Römer 8, Vers 1. Wenn ich in Christus bin, kann man sich ja auch denken, wenn ich in Christus bin, wie soll dann an mir etwas Verdammliches sein? Dann wäre es ja in Christus, das geht ja nicht. Kann ja nicht. Und wenn ich wieder mal etwas getan habe, was nicht ganz koscher war, was nicht ganz der Liebe entsprach, wenn ich jemanden verletzt habe, dann darf ich damit zu meinem Heiland kommen. Wie gesagt, der alte Mensch, der will immer noch mal wieder an die Oberfläche kommen. Der will uns immer noch mal wieder, ich bin doch auch wer. Ich kann doch auch was. Außerdem, was habe ich alles geleistet und was hast du geleistet? So sind wir doch oft, dass wir immer jemanden suchen, der vielleicht noch ein bisschen schlechter ist als wir. Brauchen wir das? Stimmt auch nicht. Wir können es sowieso nicht beurteilen. Es gibt keine Verdammnis. Es liegt nicht daran, dass wir so tadellos sind, so 100%. Das werden wir nämlich nicht in diesem Erdenleben. Es liegt nicht daran, sondern weil wir umgeben sind von dem Christus, der uns mit seinem Blut von unseren Sünden reingewaschen hat und es immer wieder neu tut. Wir können Augenblick für Augenblick zu Jesus kommen. Jesus, das war nicht, ich brauche jetzt, brauche ich was anderes, nicht meins. Meins ist immer so, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Vergebung. Zeig mir, was braucht der andere? Auch ein wunderschöner Vers, 1. Korinther 6, Vers 9. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid reingewaschen, immer wieder neu. Und dann können wir immer wieder neu fröhlich weitermachen. Es geht weiter, ich kann weitermachen. Gott will nicht, dass wir stehen bleiben und, ach, hat er mir jetzt wirklich vergeben? Muss ich nicht doch noch mal zu dem Seelsorger hin und da noch mal hinfahren? Wenn du es Gott bekannt hast, und es ist auch gut, einem Bruder oder einer Schwester mal zu etwas zu bekennen, dann ist das vergeben. Nun gibt es aber auch noch so viele Alltagsprobleme. Die Waschmaschine streikt. Auf dem Parkplatz hat jemand eine Delle in mein Auto gemacht, ist dann weggefahren. Jemand hat eine Halbwahrheit über mich verbreitet. Ja, muss ich aber doch mal jetzt auch mal mich auf die Hinterbeine stellen. Da muss ich mich doch mal ärgern und schimpfen. Irgendwas muss ich jetzt machen. Rechtsanwalt, überlass es ihm. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal etwas tun sollen, zu jemandem hingehen sollen, mit ihm sprechen sollen. Aber überlass es ihm, wie er es macht, regeln will. Und unsere Eigenschaften, die wir hatten und manchmal leider noch bei uns durchkommen, wie Zorn, Ärger, Hochmut, Stolz, Wutausbrüche, schlechtes Reden über andere, das ist nun mal Sünde. Manchmal müssen wir uns auch bei jemandem entschuldigen. Das demütigt uns. Augenblick für Augenblick in Christus zu bleiben und schnell zurückzukehren, wenn wir uns wieder einmal in unsere alte Natur verlaufen haben. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. 1. Johannes 3, Vers 6. Und wer in ihm ist, den befreit er auch. Er befreit uns von über dieses Vergleichen. Wer ist der Größere? Das ist eine schlimme Sache. Das hatten die Jünger ja auch. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, da haben sich gestritten, wer jetzt wohl der Größte von ihm sei. ist in uns anscheinend so angelegt. Er befreit uns von Süchten, von Gebundenheiten, Drogensucht, Habsucht, Geltungssucht, Eifersucht und so weiter. Er befreit uns. Wenn wir in ihm sind, haben wir das nicht nötig. Wir brauchen das nicht mehr. Denn er ist unser Heil. Er ist unsere Rettung. Er ist der, der uns liebt. Mit einer Liebe, mit der uns kein anderer Mensch lieben kann. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und er befreit uns immer wieder neu. Es ist nicht nur einmal, sondern wir müssen immer wieder neu befreit werden, dass der Christus in uns lebendig ist und wächst. Christus in uns. Reichtum der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Christus in uns, der Reichtum der Herrlichkeit, dieses Geheimnisses. Es ist ein Geheimnis, dass Christus in uns wohnt. Weil man es nicht ausschöpfen, weil man es auch, denke ich, nicht beschreiben kann. Man kann diesen Zustand, der ist so wunderbar, dass Christus in uns ist, dass man dafür keine Worte mehr findet. Der Reichtum der Herrlichkeit, wie reich ist Gott? Ihm gehört das Universum. Ihm gehört alles in Christus. Christus ist das Haupt über alles. Ihm gehört alles. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Christus in dir wohnt, dann ist die Herrlichkeit Gottes Christi jetzt schon in dir, anbruchsweise und auch in der Zukunft wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Herrlichkeit Gottes. Jetzt macht uns der Apostel Paulus darauf aufmerksam, dass wir mit Kraft, wir brauchen Kraft. Kraft. Das lesen wir im Epheserbrief 3, Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ich möchte das nochmal lesen. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Auf einer CD hatte Hans Peter gesagt, er ist geboren in Äthiopien und sein Vater war Missionar der lutherischen Kirche in Äthiopien und als er Kind war, gab es noch keine Kirche in dem Sinn, es gab zwar orthodoxe Kirchen, die gab es schon, aber noch keine evangelischen, so gab es noch nicht. Jedenfalls die Kirche, von der hier jetzt die Rede ist. Und er hatte gelesen, dass eine bestimmte Kirche, nämlich die Mekane-Jesuskirche in Äthiopien, Mekane heißt Ort, Ort Jesuskirche. Also wenn die Kirche der Ort von Jesus ist, ist wunderbar, ne? Wenn Christus in uns ist und in unserer Gemeinde ist, etwas Größeres kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt nichts Größeres, dass der Christus in uns ist. Und er hat jedenfalls gelesen, dass inzwischen diese Kirche 3 Millionen Mitglieder hat. Und er wollte sich erkundigen, ob das stimmt. Und dann rief er eine Missionsgesellschaft hier in Deutschland an, glaube Hermannsburger Mission, und hatte dort einen leitenden Mann am Telefon und hat ihn gefragt, sagen Sie, stimmt das mit den 3 Millionen? Da sagte er, nein, es sind inzwischen 6 Millionen Wie kann das denn sein? Fragte Hans-Peter. Da sagte der Mitarbeiter, es ist die Kraft. Und Hans-Peter hat sich dann etwas dumm gestellt und hat gesagt, was für eine Kraft? Er wusste es natürlich. Und der Mann hat nicht direkt geantwortet, sondern er hat die Gottesdienste beschrieben, die dort stattfinden. Länge 4 Stunden, viel Lobpreis, viel Errettung, viel Bekehrung, viel Austreibung von Dämonen, wenn da jemand plötzlich mitten in der Predigt laut anfängt zu schreien. Dann wussten einige Geschwister schon Bescheid, die sind dann sehr liebevoll und freundlich mit der Person nach draußen gegangen, haben mit ihr gebetet, einen Befreiungsdienst gemacht und nach einer halben Stunde kam sie dann wieder rein und der, der so geschrien hatte, freudestrahlend kam er wieder rein und die ganze Gemeinde jubelte. Und wenn die nach Hause gehen, dann auf der Straße, dann tanzen sie vor Freude. Und sie erzählen jedermann, was, wenn da jemand kommt, was ist hier denn los? Ja, weißt du denn nicht Jesus Christus? Können wir uns das in Ostfriesland vorstellen? Aber es gab auch in Ostfriesland wirkliche große Bekehrungen. In Strackholz zum Beispiel. Es gibt auch ein Buch darüber, hier glaube ich, so ein dünnes Bändlein. Ja, und jetzt habe ich nochmal nachgeguckt im Internet, in der Berliner Mission, beim Berliner Missionswerk, wie viel gibt es denn jetzt da? 9,3 Millionen Mitglieder. Ich weiß, also mit Zahlen, ich bin auch nicht so ein Zahlenmensch, wer will das eigentlich wirklich prüfen und zählen, aber gut, ich glaube das, dass es so eine hohe Zahl ist, dass aus wenigen ganz viele geworden sind. Ganz, ganz, ganz viele. Und wir freuen uns ja schon, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn heute hier ein Mensch ist, der sagt, ja, ich will ganze Sache mit Jesus, ich lasse alles andere los. Alle Ideologie, alle Philosophie. Was gibt's noch? Das sind ja Bollwerke, Philosophien. Aber Gottes Wort kann sie zerstören. Weil Gottes Wort ist die Wahrheit. Diese Kraft ist die Kraft des Heiligen Geistes. So sagte der Herr Jesus seinen Jüngern auf dem Berg, kurz vor der Himmelfahrt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und im Kolosserbrief sagt Paulus, wir hören nicht auf, für euch zu beten. Und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, ein würdiges, gottgemäßes Leben zu führen, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, jetzt kommt es, gekräftigt, mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Diese Kraft, Geschwister, die brauchen wir. Die brauchen wir. Wenn der Petrus vor vielen tausend Menschen gepredigt hat und die fragen, was sollen wir denn tun? Und Jesus sagt, lasst euch, bekehrt euch, tut Buße, lasst euch taufen. Dann haben sich 3000 Menschen bekehrt und sich taufen lassen. Und als ein Mann geheilt war, der nicht mehr gehen, laufen konnte, der am Tempel saß und bettelte, er war geheilt worden. Und die hohen Priester, die wollen Jesus immer was anhängen. Die kommen und sagen, in welcher Kraft hast du das getan? In welchem Namen hast du das getan? Und dann sagt Petrus ihnen, und um das zu sagen, gehört auch Kraft, dass wir widerstehen, dass wir sagen, was wir glauben. Und Petrus antwortet, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Was für ein Mut. Was für ein Mut, diesen Leuten das so ins Gesicht zu sagen. Gott will, dass wir alle, dass du und ich, alle, wir alle Geschwister, die hier in dieser Gemeinde sind, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Ich habe überlegt, ja, ich muss meine Wurzeln in Christus haben, so wie auch die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Ich muss mit dem Christus verbunden sein und seine, ich sage jetzt mal, seine Lebenssaft, die brauchen wir, die kann zu uns fließen, wenn wir in Christus bleiben. Ohne ihn können wir nichts tun. Und es ist ja so, meine Schwachheit, ich erkenne das auch sehr oft, meine Schwachheit, mein Versagen, das treibt mich in die Arme von Jesus. Wohin sonst soll ich gehen? Ich lese die Bibel und entdecke, wie Jesus mit den Schwachen, den Gefallenen, den Ausgegrenzten umgegangen ist. Voller Liebe und Respekt, im Geist der Sanftmut und Demut. Das möchte ich auch lernen. Von Jesus lernt diese Demut. Ich sage zu meiner Seele, jetzt kannst du das auch zu deiner Seele sagen, Jesus hat mich, einen verkommenen Sünder, aus Liebe zu mir verlorene Menschen angenommen. Er hat mir alle meine Sünden vergeben und meinen ganzen Schmutz mit seinem teuren Blut abgewaschen. Alles, was ich bin, habe ich der Gnade Gottes zu verdanken. Ich schaue jetzt Jesus an, wie demütig er daherkam, auf einem Esel reitend. Wie ließ er sich beleidigen, verhöhnen, anspucken, ins Gesicht schlagen. Er hat alles über sich ergehen lassen. Obwohl er Gott war, hat er sich entäußert. Er wurde Knecht. Philipper 2, Vers 6. Er nahm Knechtsgestalt an und wurde wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit der Name Jesu, unter dem Namen Jesu, jedes Knie sich beugt. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. So ein Lied haben wir auch gesungen. Kennt ihr bestimmt noch. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. In seinem Namen haben wir den Sieg. In unserem Leben, in unserer Schwachheit. Ich wollte schon sagen, auch oft in unserer Dummheit, wenn wir Sachen sagen, die hier jetzt gar nicht hingehören. Am Tisch, zu Hause. Oder sonst wo. Er wurde beleidigt und beleidigt nicht zurück. Er litt und drohte nicht, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Johannes 7, Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Wenn jemand dürstet, wenn du Durst hast, dann komm zu Jesus. Wenn du keinen Durst hast, dann sag, Herr, ich habe keinen Durst. Hilf mir, mach mich durstig. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, die euch abmüht, gut zu sein, alles richtig zu machen. Und ihr merkt, es ist immer noch nicht genug. Kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Darauf möchte ich noch ganz kurz fast zum Schluss eingehen. Mit ihm unter einem Joch gehen heißt, dieses Joch ist ja so ein Holzgestell, Darunter liefen früher zwei Tiere, Ochsen meistens, ein älterer, sehr erfahrenes, ein erfahrenes Tier und ein jüngerer, der angelernt wurde, die zogen dann was. Und wenn ich mit Jesus, auf der einen Seite bist du und neben dir ist Jesus und Jesus ist natürlich der Erfahrene, da brauchst du nur noch zu gucken, wie macht der das? Wie schnell geht der? Wie hält der die Spur? Jesus hat immer die Spur gehalten, immer den Willen seines Vaters getan. Niemals hat er was getan, was er jetzt gerade wollte. Jetzt hätte ich doch mal das. Nein, er hat immer den Willen seines Vaters getan. So sehr hat er sich auch erniedrigt, obwohl er Gott war. Gott vollkommen gleich hat er immer auf gewartet, bis der Vater sagte, geh dahin. Mach das. Heile den. Er hat es nie aus sich selbst getan. Demütig sein bedeutet, klein von sich selbst zu denken. Wenn wir so von uns denken, in dem Bewusstsein unserer völligen Abhängigkeit von unserem Heiland und Gott, Jesus Christus, dann erleben wir Ruhe und Frieden, den uns niemand anderes geben kann. Mit ihm eingespannt in diesem Joch, ganz in Christus und Christus in uns. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Gibt es auch ein Lied, ne? Würde ich jetzt am liebsten, aber es geht nicht. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Jawohl. Es ist Herrlichkeit, mit Christus zu gehen. Es ist auch Herrlichkeit, mit ihm zu leiden. Haben wir doch keine Angst davor. Ein Mensch, der in rumänischer Gefangenschaft war, 14 Jahre lang, der so viel Leid, der so viel geschlagen wurde, der hat gesagt hinterher, das war die beste Zeit meines Lebens. Nie war Gott mir so nah. Also habt doch keine Angst davor. Gott geht doch mit. Gott geht mit in allen unseren Wegen. Das haben wir ja zu Anfang auch gesungen. Er ist gut. Er war mein ganzes Leben lang gut. Und er wird auch in Zukunft gut sein. Er lässt dich nicht. Vertraue auf ihn und lass alles andere los. Herr Jesus, wir danken dir für deine Größe. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du ein so wunderbarer, hoher Priester bist, ja, der sich für uns selber geopfert hat am Kreuz. Wir dürfen dich anschauen als den, der sein Blut für uns vergossen hat, der auch zu dem anderen da am Kreuz sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Was für eine Gnade, was für eine Liebe. Herr, danke, dass du mit uns gehst durch dick und dünn. Amen.